Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.
Willkommen zur Folge 21. Es hat geklappt, die noch so kurzfristig aufzunehmen, fertig zu machen und für euch pünktlich am Donnerstag jetzt hochzuladen, denn ich hatte wirklich keine Folge mehr auf Hold.
Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Juliane Wirwoll. Ja, der Name hat sich geändert, der Mensch aber nicht. Vielseitigkeitsreiterin und Journalistin, nehme euch seit 2020 mit hinter die Kulissen unseres Sports zu Turnieren, Championaten und spannenden Gesprächen mit den besten Reitern der Welt.
Wer in der letzten Folge aufgepasst hat, der weiß, wer heute kommt. An der Stelle mal vielen Dank an meine fleißigen Hörer, die hier jede Woche wieder dabei sind und teils ja schon richtig warten auf die nächsten Folgen. Danke euch für euren Support. So, heute haben wir mal wirklich ein ganz anderes Thema und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Es geht um Pferdebesitzer, Pferdezüchter, um auch mal die andere Seite des Sports zu beleuchten. Und ich glaube, wir hatten wirklich in all den Staffeln bisher keine einzige Folge zu diesem Thema. Also auf jeden Fall nicht in dieser Tiefe. Heute zu Gast ist Claudia Kirchfeld, ehemalige Bundeskaderreiterin der Vielseitigkeit, Vize-Europameisterin der Junioren und heute eine der treibenden Kräfte hinter dem Club der Besitzer von Vielseitigkeitspferden, CBV. Claudia kennt die Vielseitigkeit eben nicht nur aus der Perspektive der Besitzerin, sondern aus eigener sportlicher Erfahrung und setzt sich heute mit viel Engagement für Sichtbarkeit, Wertschätzung und nachhaltige Förderung im Sport ein. Unter anderem engagiert sie sich im Talentpool der Stiftung Deutscher Pferdesport und begleitet junge Reiter langfristig auf ihrem Weg. Der Club der Besitzer von Vielseitigkeitspferden hat sich gegründet, um Besitzern im Vielseitigkeitssport eine stärkere Stimme zu geben. Als Netzwerk, als Plattform und als Zeichen der Wertschätzung. Denn hinter jedem erfolgreichen Sportpferd steht nicht nur ein Reiter, sondern oft ein ganzes Team. Und dazu gehören eben auch die Besitzer und Züchter. Der CBV möchte Austausch fördern, Engagement sichtbar machen und langfristig dazu beitragen, dass Besitz im Vielseitigkeitssport nicht nur selbstverständlich, sondern anerkannt und gewürdigt wird. Mehr Infos zum Club, zur Mitgliedschaft und zu aktuellen Projekten findet ihr unter cbv-vielseitigkeit.de. Habe ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Erstmal herzlich willkommen im Podcast.
Ja, recht schönen Dank, dass ich da sein darf.
Du wurdest vorgeschlagen tatsächlich und ich finde es eine wirklich gute Idee, weil dein Engagement jetzt hier im Podcast auch mal hervorzuheben für die Vielseitigkeit. Aber bevor wir damit anfangen, finde ich, musst du dich einmal ein bisschen vorstellen. Also was du machst, wer du bist, wo du herkommst und so weiter.
Ich komme aus einer pferdebegeisterten Familie, was sehr schön ist. Und meine Mutter gab mich, als sie Reitunterricht nahm, immer in einer Voltigiergruppe ab. Da war ich 3 und da war ich eigentlich schon infiziert. Und bekam dann auch irgendwann mein erstes Pony. Und das musste auch immer gleich Kopf runter und kleine Hindernisse. Also ehrgeizig war ich immer schon. Und Richtung Vielseitigkeit ging es, als ich das Glück hatte, 1972 im zarten Alter von 12 Richard Mead bei seinem Olympiasieg in München zu sehen. Und von da an, muss ich sagen, war ich total begeistert, fand das mega spannend, das Geländereiten. Was ich so bis dahin noch gar nicht im Visier gehabt hatte. Und von da an musste mein Pony dann auch im Wald überall rüber. Und ich habe dann meine Eltern ziemlich genervt, dass ich so in die Richtung gehen wollte. Die waren erst nicht so begeistert davon. Aber als sie merken, dass ich das wirklich mit ganzem Willen verfolgt habe, haben sie mich dann auch, muss ich sagen, toll unterstützt während meiner ganzen Karriere. Ich konnte mit dem Pony an kleinen Vielseitigkeitsprüfung für Ponys teilnehmen und als ich dann aufs Großpferd umstieg mit 15, ging es eigentlich richtig los und ich konnte in meiner ersten Saison schon zur Junioren-Europameisterschaft mitgehen nach Cirencester und 1977 in Fontainebleau mit der Mannschaft Silber gewinnen, was natürlich toll war und bin dann bis, sagen wir, 1983 im deutschen Kader geritten. Das war jetzt nicht wahnsinnig lange. Ich war dann erst 24, als ich damit aufgehört habe. Aber das hatte dann damit zu tun, dass ich erstens Mutter wurde und nicht so ganz risikofreudig mehr war wie als junge Frau. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann auch noch die Reitanlage meiner Eltern übernommen habe. Und es war einfach keine Zeit mehr. Und auch, wie gesagt, die Risikobereitschaft war nicht mehr da. Ich habe dann noch so ein bisschen Bundeswettkampf und solche Sachen gemacht. Aber so für ganz oben hatte ich einfach den Mumm nicht mehr. Da war zu viel Verantwortung mit dabei und auch die Zeit nicht mehr. Ich hatte nie das Gefühl, richtig gut vorbereitet zu sein und habe es dann aus den Gründen aufgehört, habe mich mehr dem Springsport gewidmet, habe das dann auch noch mal bis ganz oben hingeschafft, was in der Symbiose eigentlich toll ist, weil ich auch danach vielen Vielseitigkeitsreitern auch ein bisschen in dem Bereich Springen helfen konnte, weil ich einfach auch um die Besonderheit der Vielseitigkeitspferde im Parcours wusste. Das ist ganz gut zusammengekommen und ich habe dann 30 Jahre lang die Reitanlage geführt, habe junge Reiter ausgebildet, Pferde ausgebildet, aber für Vielseitigkeit war überhaupt keine Zeit mehr. Die habe ich aus der Ferne, aber mit viel Liebe noch betrachtet. Und als meine Kinder dann ihre Wege gingen, habe ich die Reitanlage verkauft und damit haben sich natürlich zeitliche und auch materielle Möglichkeiten ergeben, mich wieder ein bisschen mehr einzubringen. Und ich habe mich ein bisschen umgeschaut, was ich machen kann und bin dann über die Stiftung Pferdesport daran gekommen, Konstantin Harting zu unterstützen. Wir sind jetzt im 7. Jahr zusammen und mit viel Freude. Da war nicht geplant, anfangs auch ein Pferd für ihn anzuschaffen, aber es hat sich mit viel Glück auch dann ergeben, dass wir Kaspara bekommen haben. Und ja, dann habe ich angefangen, diese Szene auch aus der Sicht des Pferdebesitzers ein bisschen genauer zu betrachten und konnte feststellen, dass da sicherlich irgendwo Verbesserungsbedarf da ist, was die Rolle der Pferdebesitzer, die Wahrnehmung der Pferdebesitzer angeht, aber auch der Züchter, die ja auch eine riesengroße Rolle spielen. Also diese beiden in meinen Augen sehr wichtigen Säulen in der Vielseitigkeitsreiterei so ein bisschen unterm Radar waren. Und zu der Gründung des Vereins kam es dann letztendlich dadurch, dass ich mit Didi Baumgart über etwas ganz anderes eigentlich telefonierte und eben so meine Überlegungen mitgeteilt habe. Habe gesagt, du, da müsste man eigentlich mal was machen. Und wir haben dann ein paar Mitstreiter gefunden und haben dann im Februar 23 in Hamburg in den Büroräumen von Hendrik von Pepke haben wir dann den Verein gegründet, wirklich mit 7, 8 Leuten und haben angefangen, in die Hände zu spucken und sind bis jetzt eigentlich ganz zufrieden. Es ist natürlich mühsam am Anfang, sich bekannt zu machen. Aber ich muss dazu sagen, dass wir auch wirklich großartig unterstützt werden von Peter Thomsen, der auch immer wieder die Stimme für uns erhebt und uns mit einbezieht. Und inzwischen sind wir 100 Mitglieder plus minus, aber es dürfen natürlich auch noch mehr werden. Wir sind deutschlandweit verteilt und haben verschiedene Ansatzpunkte, wo wir glauben, dass wir helfen können, eben Pferdezüchtern und Pferdebesitzern weiterzuhelfen, eine Stimme zu verleihen, Wahrnehmung, Wertschätzung, das sind so ein bisschen unsere Schlagworte. Und das ist also der Weg bis jetzt.
Hast du schon sehr viele Fragen auf einmal beantwortet. Ja. Was mich noch interessiert jetzt zu deinem Werdegang, so deine Kinder hatten aber kein Interesse da irgendwie sportlich mit einzusteigen?
Meine Kinder können alle reiten. Die Jungs fanden es spannender übers Stoppelfeld mit Halfter. Und nicht so viel Bürsten. Also ich habe 2 Jungs und meine Tochter hat auch Springen geritten. Vielseitig war auch sie nicht so begeistert. Ich hatte natürlich auch meinen Kindern nicht vorenthalten, dass zu meiner Zeit auch hier und da mal schlimme Unfälle passiert sind. Und sie hat sich im Springsport sehr etabliert. Das war auch eine schöne Zeit. Wir haben teilweise auch gemeinsam Springen geritten.
Ach, cool.
Ja, das war wirklich eine schöne Zeit, das muss man wirklich sagen. Aber meine Kinder haben alle andere Berufe erlangt, sind also überhaupt nicht in Richtung Reiterei. Die haben bei der Mutter natürlich gesehen, was da alles so dranhängt.
Ja.
24/7 und haben jetzt ihre eigenen Familien. Die Enkeltochter reitet auch mit ihrer Mutter. Und wenn ich da bin, reiten wir auch in 3 Generationen gemeinsam. Es macht auch viel Spaß. Aber letztendlich sind sie alle nicht dabei geblieben. Ich könnte mir vorstellen bei meiner Tochter, dass es später mal wieder macht. Aber wie das heute so ist, die sind beruflich eingespannt, haben ihre Kinder und dann ist da nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Und Reiten, das wissen wir alle, so mit halbem Herzen führt nirgendwo hin.
Ja, ist schwierig, das stimmt.
Ganz genau. Aber so gesehen habe ich für mich dann diese Lücke gesucht, wie kannst du in dem Sport integriert bleiben? Und habe dann natürlich auch als Besitzerin auf den Turnieren erlebt, wie schön es ist, also ich sag mal mittendrin statt nur dabei. genieße einfach auch diese Zeiten auf dem Turnier, auch den Austausch mit Konstantin. Das ist eine tolle Freundschaft geworden. Und das macht mich total glücklich und ich möchte einfach auch, und wir möchten, Didi und ich, wir stimmen uns da ja auch sehr eng ab, wir möchten eigentlich auch, dass dieses Erlebnisturnier für die Pferdebesitzer immer ein positives ist, egal ob sie auf dem Treppchen landen oder ob sie vielleicht irgendwo mal ein schlechtes Ergebnis haben. Das kennen wir alle, dass das passieren kann, aber die sollen eigentlich nach Hause kommen und sagen, es war eine tolle Zeit. Und da kann man ein bisschen was für machen.
Wer jetzt den CBV nicht kennt, also das heißt ja Club der Besitzer von Vielseitigkeitspferden, so, oder?
Genau, ja.
Was ist so das Hauptziel, was ihr, also du hast ja schon gesagt, 23 habt ihr gegründet, das heißt, das Ding ist jetzt 3 Jahre sozusagen schon mal ein bisschen etabliert mit 100 Mitgliedern. Was ist so das Hauptziel? Bekanntheit und Wertschätzung, hast du gesagt?
Wertschätzung für die Pferdebesitzer, Wahrnehmung der Pferdebesitzer, Züchter, das Gleiche. Finden wir auch ganz wichtig, dass die Züchter auch ein bisschen mit ins Boot geholt werden, mit ihren Anliegen, dass sie auch eine Stimme bekommen. Hauptziel ist, dass sich Pferdebesitzer untereinander kennenlernen auf den Turnieren. Dafür versuchen wir vermehrt Treffpunkte zu schaffen auf Turnieren, dass sie auch Netzwerke gründen können, dass sie ihre Anliegen loswerden. Also da sage ich einfach, je mehr es sind, umso stärker wird auch die Stimme. Wir haben uns ein bisschen auch ein Beispiel da genommen an England. Da gibt es ja auch den Horse Owners Club. Die haben inzwischen 1500 Mitglieder, aber die haben auch mal so klein angefangen wie wir. Haben auch gesagt, dass es mühsam war. Also wir sind da auch in Kontakt, tauschen uns auch immer mal aus mit Tipps, weil die sind einfach deutlich weiter. Ja, und wie gesagt, Stimme und das Networking finden wir auch ganz besonders wichtig. Also zum Beispiel hat sich das in England auch schon so entwickelt, dass außerhalb des Reitsports sich da Synergien bilden und die plötzlich wie auf dem Golfplatz dann Geschäfte machen zusammen, die mit dem Reiten überhaupt nichts zu tun haben. Also auch hier ist dann irgendwo eine Basis dann für die Leute da, für die Pferdebesitzer und Züchter, neue Wege zu gehen, mit neuen Leuten, vielleicht auch neue Ideen zu entwickeln. Also das ist so ein bisschen unser Anliegen. Ein zweites Standbein, das wir gerade aufbauen, ist eine Datenbank, in der können sich Reiter, die Pferde in Ausbildung nehmen, eintragen. Die müssen da gewisse Fragen beantworten und die ganzen Reiter werden dann auf unserer Homepage hinterlegt. Und in einem beschlossenen Bereich können dann Züchter oder auch Pferdebesitzer schauen, ist da jemand dabei, der für mich interessant wäre, der in der Nähe ist, der die entsprechenden Erfolge hat, der schon erfolgreich ausgebildet hat, wo es finanziell passt, das muss ja auch dann stimmen. Und das bauen wir gerade auf, haben also eine gute Beteiligung von unseren Mitgliedern, die uns zurückgeschrieben haben, was für sie relevant wäre, um mit einem Reiter in Kontakt zu treten. Das werten wir gerade aus und wie gesagt, dann wird der Fragebogen an die Reiter weitergegeben und die können sich bei uns registrieren. Und da hoffen wir, dass wir allen helfen, die Kontakte zu finden, die sie brauchen. Besonders Züchter haben schon oft gesagt, wir wissen überhaupt nicht, wen wir fragen sollen, wer für unser Pferd in Frage käme. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache.
Auf jeden Fall. Warum glaubst du, gibt es sowas noch gar nicht?
Warum es das nicht gegeben hat? Ich glaube, ja, dass Besitzer und auch Züchter einfach nicht so gesehen worden sind. Ich meine, wenn man auf die Turniere schaut, es ist die Ausnahme, dass zum Beispiel Züchter und Besitzer genannt werden, wenn ein Pferd startet oder auch in der Siegerehrung oder dass vielleicht ein Züchter und Besitzer auch mal ausgezeichnet wird in einer besseren Prüfung. Das haben wir dann zum Beispiel gemacht beim Bundeschampionat. Weil das ist natürlich der Treffpunkt in dem Bereich, dass wir da auch Züchtern und auch Pferdebesitzern kleine Ehrenpreise überreicht haben, einfach als Wertschätzung. Ich weiß es nicht, es ist einfach nicht im Bewusstsein gewesen. Es ist ja auch ein Riesenidealismus dahinter und vor allen Dingen gilt es ja auch für alle Beteiligten auch mal Täler zu durchschreiten und auch da will man gesehen werden in dem Tal und nicht nur, wenn man oben ganz oben aufsteht.
Naja, das ist klar. Jetzt hast du eben gesagt, das ist eine Truppe. Wer gehört noch dazu?
Die Baumgart ist ganz wichtig. Dann muss ich erwähnen, eine tolle Frau, die ich nach 10 Jahren Kreisverbandsarbeit mitgebracht habe, die unsere Geschäftsführung macht, weil das ist weder Didis noch mein Schwerpunkt und die ist einfach topfit und die hält den Laden auf der Seite zusammen. Was ja auch wirklich ausgesprochen wichtig ist für so einen großen Verein. Richtig aktiv, also wir tauschen uns aus sicherlich mit Peter Thomsen, Nele Römer, früher Hagener und Malte Schwertfeger ist mit dabei, so im engeren Austausch. Wen haben wir denn dann noch? Den Hinrich Brummer, der schaltet sich dann auch manchmal ein. Das ist auch noch einer, mit dem habe ich 1975 Euro geritten und so trifft
so
man
cool.
sich. Ja, dann trifft man sich dann wieder. Das ist auch was, was so irre viel Spaß macht. Wenn man schaut, wer von der alten Truppe sich einbringt, wieder oder noch für den Sport, sei es als Richter, ich sage nur Dietmar Hochgräfe, Edith Schless-Störtenbecker oder Matthias Otto Erler als TD auf höchster Ebene. Das macht einfach auch Spaß zu sehen, dass eigentlich jeder bemüht ist, tja, die Räder weiterzudrehen in dem Sport und mitzuhelfen, dass es funktioniert.
Wie waren denn so die ersten Reaktionen, als ihr das aus dem Boden gestampft habt?
Also ich sag mal so, von der Presse sehr positiv, aber war schwierig am Anfang Mitglieder zu gewinnen. Ganz oft kommt die Frage, was habe ich denn davon?
Mhm.
Unsere Hauptantwort ist, sie unterstützen oder du unterstützt eine gute Sache, eine wichtige Sache, was inzwischen auch immer mehr Leuten klar wird, weil wir auch sichtbarer geworden sind. Ja, also das ist jetzt, ich sag mal, das Bundeschampionat ist eine Sache. In Lumülen machen wir ein Besitzertreffen. Aber wir gehen auch hin und gehen an Veranstalter kleinerer Prüfungen und sagen hier, wir tun was für eure Besitzer. Wir geben Gutscheine aus für Kaffee und Kuchen. Die können dann zu uns in den Pavillon kommen, den bringen wir mit. Dann kommt man ins Gespräch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Veranstalter rundum das auch als Bereicherung sehen. Das ist auch ein Thema, was die gar nicht auf dem Zettel hatten. Freuen sich eigentlich darüber, dass ihre Pferdebesitzer eine gewisse Betreuung erfahren auf dem Turnier. Also das funktioniert unheimlich gut. Ein Veranstalter ist auch hingegangen, hat dann gesagt, ihr braucht die Gutscheine gar nicht zu bezahlen. Das war so toll, dass ihr da wart. Und das nächste Mal laden wir selber die Pferdebesitzer ein. Und da wollen wir eigentlich hin, dass dieses Bewusstsein entsteht von Seiten der Veranstalter. Und ich sage nur so ein anderes Beispiel. Das ist so ein bisschen ganz was Profanes. Einen abgeteilten Besitzerparkplatz. Die nehmen ja nicht mehr Platz mit ihrem Auto in Anspruch, aber einfach die Wertschätzung zu sagen, oh, als Pferdebesitzer haben Sie da einen besonderen Parkplatz. Das kostet nichts und glaube ich, dass es doch den Leuten gut tut. Ganz abgesehen davon, ob sie im obersten Bereich oder auf der Basis unterwegs sind, ist das einfach etwas, was man tun kann und was nicht viel Mühe und nicht viel Geld kostet.
Ja, das stimmt. Wie würdest du dir denn so einen idealen Turniertag oder auch Wochenende vorstellen als Besitzer?
Wow. Gut.
Ja, weil ich bin ja auf der anderen Seite. Also ich meine, ich bin Amateur, meine Pferde gehören mir selber. Deswegen habe ich so in diesem Bereich tatsächlich ja wenig Ahnung, wie das abläuft. Jetzt kriege ich das von den Profis mit, dann sind da Pferdebesitzer und so weiter. Und manchmal haben die ja mehr Kontakt und bringen sich auch mehr ein mit den Reitern und so weiter. Manche wollen das gar nicht und überlassen das komplett den Reitern. Also es ist ja sehr unterschiedlich. Aber mal so von deiner Sichtweise, was hilft einem Pferdebesitzer oder was ist dann auch eine Wertschätzung, was der Reiter machen kann, was das Turnier machen kann, vielleicht so insgesamt?
Da sind natürlich auch nicht alle Pferdebesitzer gleich. Das ist schon das, was du sagst. Also manchen ist das relativ egal, aber sie wollen eher auch so ein bisschen in Ruhe gelassen werden und sich ein bisschen nur um ihre Pferde kümmern. Ich finde es schön, andere Pferdebesitzer zu treffen, zu wissen auch, das ist ein Pferdebesitzer. Oft kennen sich Besitzer und Züchter untereinander ja auch gar nicht. Also, dass da so eine gewisse Form des Treffpunkts geschaffen wird. Das hat auch schon stattgefunden im vergangenen Jahr in Avil. Da haben wir uns unheimlich gefreut, dass der Vielseitigkeitsausschuss die Initiative ergriffen hat und ein Treffen organisiert hat für die Pferdebesitzer der deutschen Pferde in Avil. In Blenheim hat es das auch gegeben. Also, da ist eine gewisse Sensibilität entstanden und das ist auch gut angekommen. Wir leben ja so ein bisschen auf dem Turnier in der Blase. Da ist ja die Außenwelt so ganz weit weg, kann toll sein, kann auch ernüchternd sein, wenn man wieder rausgeht aus der Blase. Aber dieses Gefühl, gut aufgehoben zu sein, unter seinesgleichen akzeptiert zu sein, egal nochmal, ob mein Pferd ein Championatspferd ist oder nicht, auch wichtig und auch wertgeschätzt zu werden. Und ich glaube, diese Treffpunkte sind ganz einfach das Mittel der Wahl. Wir haben auch schon organisiert Geländebesichtigungen für Pferdebesitzer, dass sie einfach ein bisschen näher nochmal drankommen, auch an die Aufgabenstellung.
Ja.
Was auch, das hast du auch angesprochen, Reiter. Schön wäre natürlich, wenn dann auch Reiter mal aufkreuzten auf so einem Treffpunkt und auch mit den Pferdebesitzern ins Gespräch kommen, weil das natürlich auch für beide Seiten eigentlich nur nützlich sein kann.
Ja, absolut.
Wenn die sich kennenlernen und voneinander wissen und auch ihre Zielsetzungen so ein bisschen austauschen können, ne?
Ich würde mir jetzt denken, wenn ich jetzt ein Reiter wäre, der das beruflich macht, wäre der Austausch mit dem Club ja sehr interessant. Also ich meine, dann kriege ich ja vielleicht nochmal neues Pferd oder mehrere oder eine neue Zusammenarbeit oder was auch immer.
Oder ja, oder man kann mal dafür sorgen, dass sich 3, 4 Leute zusammenschließen zu einer Besitzergemeinschaft. Ist gang und gäbe in anderen Ländern. Ich sage, muss ja jetzt England hervorheben und auch Amerika. Da sind ja teilweise 12, 15 Leute an dem Pferd beteiligt. Ob das nun schön ist, ist die Frage. Aber ich sag mal, wenn es nachher 3, 4 sind, die sich mögen und verstehen und auch schon besser kennengelernt haben, einander vertrauen, dann haben wir natürlich auch größere Möglichkeiten, auch mal ein besseres Pferd, muss man dazu sagen, auch im Land zu behalten, im Hinblick auf Championate und was da alles noch kommt. Und das sieht auch der Bundestrainer ganz klar so, dass das ein wichtiges Standbein ist. Da hapert es ja so ein bisschen bei uns. Und wenn wir da einen Beitrag zu leisten können, und sei es nur ein einziges Pferd, was aufgrund des Kennenlernens von verschiedenen Interessierten im Lande bliebe, wäre ganz toll. Ganz wunderbar.
Was habt ihr denn dieses Jahr so geplant?
Was haben wir dieses Jahr geplant? Also im Grunde genommen bleibt es erstmal dabei, dass wir uns in Lumülen treffen wollen mit Pferdebesitzern. Da sind einfach alle. Wir werden verstärkt und da haben wir eine ganz nette Fraktion im Norden, auch kleinere Turniere unterstützen. Das sind also keine Vorstandsmitglieder, aber sehr aktive Mitglieder, die ihrerseits dann hingehen und genau das machen, was ich gerade geschildert habe, Treffpunkt schaffen für Pferdebesitzer. Ich weiß jetzt erstmal, dass es in Tasdorf der Fall sein wird, bei der Familie Fock, die uns auch netterweise sehr, sehr gut unterstützen. Das wird wahrscheinlich in Mechtersen so sein. Und ich bin im Rheinland immer, weil ich da lebe, auch viel unterwegs und werde das machen. Wir planen gerade ein Zoom-Meeting von den Besitzern der Championatspferde und unserer Pferdebesitzer, einfach um ein Brainstorming zu machen. Da wird auch Annette Würwohl dabei sein und da wird Peter Thomsen dabei sein, dass sie einfach ihre Anliegen und Probleme, Wünsche mal in einer größeren Gruppe unterbringen können. Und wir hoffen, dass sie dann auch Verstärkung und Gehör finden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir arbeiten an unserer Datenbank und versuchen mit möglichst vielen Pferdebesitzern weiter in Kontakt zu kommen, zu bleiben und auch weiter zur Mitgliedschaft zu überreden. Ich sag mal, wenn ich das darf, wir kosten 90 € im Jahr. Das ist machbar, wenn man sich anschaut, was letztendlich der ganze Spaß jeden einzelnen Pferdebesitzer kostet. Wo wir auch gerade dabei sind, wir versuchen dafür zu sorgen, dass es wieder mehr nationale Prüfungen gibt. Zu dem Thema Erfahrung sammeln, wenn nicht unbedingt die Platzierung und das Ergebnis gebraucht wird von einer internationalen Prüfung, um zu upgraden, dass wir mehr nationale Veranstalter finden und versuchen auch dahingehend sie zu beraten und auch die Rahmenbedingungen mitzuschaffen, dass das auch attraktiv wird für Veranstalter, dass es nicht immer nur sich im Sternebereich alles abspielen muss und dadurch auch die Besitzer letztendlich unterstützt werden, weil es einfach nicht ganz so teuer ist, ne?
Absolut. Also die nationalen Prüfungen fallen ja weg, ne? VAs ohne Ende, VL gibt es kaum noch.
Das ist uns ein großes Anliegen und da möchten wir sehr, sehr gerne dafür sorgen, dass das anders wird.
Vielleicht auch Pläne.
Vielleicht auch neben den Sterneprüfungen einfach auch noch gleichzeitig eine nationale Prüfung ausschreiben. Ich meine, in Lumülen im März wird es stattfinden. Da wird ja diese kombinierte MS-Prüfung auf nationaler Ebene durchgeführt werden, wo Dressur und Springen im 4-Sterne-Bereich sind und Gelände im 3-Sterne-Bereich. Das ist so eine Mischform, auch als Einstiegsprüfung zwischen 3 und 4 Sterne, dass der Übergang so ein bisschen weicher wird. Das ist schon beschlossene Sache.
Ja, spannend.
Genau.
An dem gleichen Wochenende, wo 2 und 3 Sterne ist?
Letzte Märzwochenende, genau.
Ja,
ja, ist spannend. Und da ist auch ein bisschen was unterwegs. Auch hier große Unterstützung aus dem Ausschuss für Vielseitigkeit im DOKR. Stehen da auch dahinter und finden, dass das auch ein wichtiger Ansatz ist.
Aber ich frage mich, warum dann nicht noch mehr, also 100 sind ja schon, ist ja schon eine gute Zahl, aber eigentlich gibt es ja keine richtige Hürde, bei euch Mitglied zu werden. Also die 90 € können es nicht sein.
Also das hoffen wir nicht, dass es das ist. Wie gesagt, viele haben so das Gefühl, ich muss dafür was zurückbekommen. Wir konnten das vielleicht auch noch nicht genug transportieren, was sich da an Möglichkeiten erschließt. Wir haben aber auch, sind auch dabei, uns permanent zu verbessern. Ich glaube, dass wir heute mehr anbieten können als vor 3 Jahren. Gerade auch für die Züchter, was vielleicht ein bisschen Irreführend ist es manchmal der Name Club der Besitzer, dass Menschen denken, ich muss Pferdebesitzer sein, um Mitglied zu werden. Also es hätte, aber das ist ganz schwierig gewesen, da einen Namen zu finden für den Laden. Muss ich ganz ehrlich sagen, man kann ja auch nicht sagen Club für Pferdebesitzer oder Club zur Unterstützung von Pferdebesitzern. Aber das ist ja letztlich das, was wir wollen.
Ja.
Aber das, so einen Namen kann man ja nicht etablieren. Das ist ja.
Ja,
das ist aber in der Tat. Oft gehört, was muss ich mitbringen, um Mitglied zu sein? Wann darf man Mitglied werden?
100.000 Euro, genau. Weiß ich nicht, vielleicht denkt das jemand, dass man erstmal.
Nehmen wir auch. Keine Frage. Legen die auch sicherlich zielführend an. Aber da ist der Name vielleicht ein bisschen irreführend und da ist viel Arbeit, dass wir das richtig stellen und wieder immer so ein bisschen gerade rücken, dass es eigentlich um die Sache geht und es für alle da ist. Jeder, dem das wichtig ist, ist sehr, sehr herzlich willkommen. Und ich nehme das hier gerne auch als Plattform, um dafür zu werben, uns als Mitglied zu unterstützen.
Ja, so ist es ja auch gedacht. Am Ende ist die Vielseitigkeit, lebt vielleicht auch noch mehr als die anderen Disziplinen von einem Netzwerk und von den Besitzern und so weiter, weil wir einfach ja eine, ich will jetzt nicht Nische sagen, aber im Pferdesport doch eher die kleineren sind als jetzt Spring- und Dressursport ist halt einfach etablierter. Da muss man schon ein bisschen was tun für den Sport. Versuche ich ja auch an allen Stellen, Ecken und Enden.
Aber deswegen sind wir eigentlich auch ganz happy, dass wir diese Lücke gefunden haben, um da auch noch ein bisschen mitzuhelfen, vielleicht das eine oder andere zum Positiven zu bewegen. Weil ich sag mal, was das Thema Ausbildung angeht, Pferdezucht, da sind wir sowieso top. Das ist fantastisch, was da in Deutschland stattfindet. Gerade im das Thema Ausbildung, gerade diese ganzen Dinge wie Perspektivgruppe und Bundeswehrsportschule, das ist ja schon wirklich super. Und mit der neuen U25 Deutschen Meisterschaft, gut, die gibt's schon länger, aber jetzt kommt auch die Weltmeisterschaft U25, ist da ja auch ein gewisser Lückenschluss erfolgt. Also es passiert viel und wir haben viele Möglichkeiten. Ja, und ich hoffe sehr, dass wir da auch weiter mithelfen können, das ein oder andere Positive zu bewerkstelligen.
Es war ja immer ein bisschen so, dass die mit 21 ja so ein bisschen in so ein Loch gefallen sind. Ne? Also bis 21 immer voll Power und alles gemacht und getan und danach, ja, und jetzt bin ich Senior und muss da mit Michi Jungs der Welt mitreiten. Wie soll ich das denn machen? Genau. Das ist natürlich super mit der U25-Geschichte. Also bin ich auch mal gespannt.
Aktuell haben es Kelvin geschafft, Libussa geschafft.
Genau.
Jerome auch letztendlich dann da raus. Und da ist ja noch eine ganze Garde dahinter.
Ja.
Von tollen Reitern, die auch gut aufgestellt sind, die gute Pferde haben, die gute Unterstützer haben, die sehr, sehr gut ausgebildet sind. Und da anzusetzen und zu gucken, dass die den Anschluss nicht nur halten, sondern auch vielleicht ein bisschen aufholen zur Spitze, ist total wichtig. Aber es geht eben, indem wir Pferde haben und auch Pferdebesitzer glücklich machen.
Wie kam denn deine Connection zu Konstantin?
Ja, nachdem ich meine Anlage verkauft habe, habe ich gedacht, jetzt, also mein Herz schlug ja immer für die Vielseitigkeit. Und wenn es nur vor dem Fernseher war, weil ich was anderes gar nicht zustande gekriegt habe, bin ich an eine Freundin gegangen, die Wiebke Fäuser. Und die hat gesagt, wende dich da mal an die Stiftung, damals noch Deutscher Spitzenpferdesport. Und an die habe ich mich gewandt. Und da gibt es ja den Talentpool, wo Reiter auch von Bundestrainern vorgeschlagen werden. Und da war Konsti einer von denen. Und der hat bei mir letztendlich offene Türen eingelaufen. Warum? Weil ich erstens mit seiner Mutter schon das Zimmer geteilt habe beim Bundeswettkampf. Verbindet.
Alte Connections. So kommt's
genau. Zweitens, weil er bei mir in der Nähe ist, in Königswinter. Das heißt, inzwischen ist er ja in Bergheim, weil er in Aachen arbeitet fürs CIO. Und das Dritte, was ich immer toll fand, dass er das ja alles auf selbstgezogenen Pferden zustande gebracht hat. Er war ja damals auch schon C-Kader, Pony-Europameisterschaft geritten, Pony-Deutscher Meister. Und das fand ich ganz, ganz erstaunlich. Ich habe gedacht, wenn du da helfen kannst, dann machst du das. Und bin dann nochmal dann nach vielen, vielen Jahren mit der Familie in Kontakt getreten. Und wir sind eigentlich, glaube ich, das auch für die Familie Harting sagen zu dürfen, sehr happy, dass wir gemeinsam das eine oder andere in der Zeit bewegen konnten jetzt. Das ist schon schön.
Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Erfolgsgeschichte, so mit der Kaspara, die ja jetzt auch bis 4 Sterne geht. Bist du denn als Besitzer, ne? Jetzt stelle ich mal eine kleine persönliche Frage. Wie bist du denn als Besitzer? Also bist du eher so der Kontrolletti oder lässt du ihm da viel freie Hand? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Sowohl als auch. Also ich würde sagen, also Kontrolletti gar nicht. Also das, finde ich, steht mir auch nicht zu. Ganz ehrlich, ich vertraue ihm zu 100%. Ich weiß, dass er das Pferd so gut managt, wie es nur eben möglich ist. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann ihn unterstützen, ich kann ihm Hilfestellung geben, dann mache ich das. Und ich bin aber auch keine, die dann sagt, das musst du jetzt unbedingt auch so machen, sondern in der Regel ist es so, dass wir das ausdiskutieren. Wir diskutieren auch teilweise kontrovers in netter Form, was echt schön ist, meistens wenn wir gemeinsam ausreiten, was natürlich eine schöne Atmosphäre dann noch ist dabei. Ich habe natürlich auch Verbindungen, ich sag mal, ich bin mit Bettina Heu sehr befreundet und die ist ja nun eine Fachfrau vom Scheitel bis zur Sohle, die sieht das ganze Pferd, die sieht viel weiter als ich, die hat einen ganz anderen Erfahrungsschatz, also auf dem sie basiert, auf dem ihr Wissen basiert. Und die hat schon auch immer mal Anregungen, die ich dann an Konsti ranbringe. Und sehr vieles davon hat er auch angenommen und sehr viel hat uns auch schon mal geholfen in der Situation, wo wir gedacht haben, geht jetzt nicht weiter. Ich sprach von den Tälern, die man auch durchschreitet, wo wir auch nicht wussten, was ist denn jetzt los und warum ist das jetzt schiefgegangen. Und wo Bettina dann von einem außenstehenden Aspekt her sagt, schaut doch mal dahin. Und das war es dann auch. Und seit wir das managen, funktioniert die Sache auch wieder. Aber ich würde sagen, ich bin eher auf der entspannten Seite, auch auf dem Turnier. Also da lasse ich ihn auch machen. Ich quatsche dem jetzt nicht bis zur letzten Sekunde in irgendwas rein. Weil ich das selber, muss ich gestehen, bei meinen Eltern immer als etwas störend empfunden habe. Wenn mir mein Vater sagte, mit einem Fehler bist du noch Dritte und mit zwei Fehlern bist du schon Zehnte und jetzt mach
noch
einen Fehler. Ja, das war Stress pur. Ich versuche ihm da schon seine Ruhe zu lassen, weil er muss es letztendlich reiten, er muss es leisten und ich versuche ihn da nur positiv zu unterstützen. Und wir haben uns auch noch nie, wenn es mal nicht so hingehauen hat, das hat es auch noch nie ein Thema gegeben. Also das muss ich wirklich sagen.
Bist du immer dabei?
Nein.
Bei den größeren Sachen dann, oder?
Ganz genau. Wenn es zeitlich hinhaut, sehr, sehr gerne mit dem Camper dann auch mittendrin, statt nur dabei, wie gesagt. Macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber ich schaffe das gar nicht alles. Ich eben auch noch selber ein bisschen unterwegs bin, mit Unterricht und Lehrgängen geben. Das ist einfach zeitlich. Ich habe auch Familie, Enkelkinder. Und wenn da gerade Abschlussfeier ist, dann fahre ich nicht zum Turnier.
Ja, okay. Jetzt habe ich ein bisschen persönlicher gefragt. Wenn man jetzt noch mal allgemeiner sieht, was findest du sind so die größten Herausforderungen für einen Pferdebesitzer? Also ist das Verantwortung, ist es Logistik, ist es irgendwie finanziell?
Ich glaube, es ist sicherlich finanziell eine große Herausforderung, gerade im oberen Bereich, wenn die Prüfungen so wahnsinnig teuer werden. Und das ist ja auch nicht alles. Das geht ja über das ganze Jahr, das Management. Und die Pferde müssen zwischendurch untersucht werden. Und diese ganzen, also finanziell ist es schon auch challenging, das muss ich wirklich sagen. Und dann ist es der Grad von dem, was du gerade angesprochen hast, engagiert zu sein, aber nicht reinzureden, zu unterstützen, aber nicht zu bevormunden. Ich glaube, dass das etwas ist, wo jeder Pferdebesitzer immer mal auch sich selber anschauen sollte und gucken sollte, ob das so alles okay ist, auch für den Reiter, ob das die größtmögliche Unterstützung für den Reiter ist. Und ein ganz wichtiges Thema ist eben, wenn es mal nicht so hinhaut, die Pferde sind nur Menschen und die Menschen sind nur Pferde, dass man eben dann bei der Stange bleibt, nach Lösungen sucht und auch da den Reiter unterstützt, das Tal zu durchschreiten und dann auf der anderen Seite wieder rauszuklettern aus dem Tal.
Ich glaub, dass Hast das du das so selber schon erlebt, dass Pferdebesitzer das auch anders sehen?
Nee, aber ich mische mich auch nirgendwo ein.
Ich halt nur, wir hatten letztes Jahr so eine Situation, wo eine befreundete Reiterin von mir, die Berufsreiterin ist, einen Sprung falsch genommen hat. Was natürlich, sie hätte halt die Prüfung gewonnen und so war sie ja raus. Und das ist schon natürlich, die hat sich so Sorgen gemacht wegen der Pferdebesitzer oder wie auch immer. Ne? Dieser Druck, den dann der Reiter hat, wenn er halt was ja dann in dem Moment halt falsch macht. Jetzt nicht nur falsch macht, weil er den irgendwie falsch reitet oder weil er, sondern einfach so ein dummer Fehler, das stelle ich mir schon schwierig vor auch.
Also da komme ich wieder zu dem Punkt, dass in erster Linie, also für mich persönlich, das Erlebnis Turnier ganz vorne steht. Das ist super ärgerlich, wenn sowas passiert. Aber wie du schon sagst, der Reiter macht sich ja selber den allergrößten Stress darüber. Wenn ich jetzt als Besitzer noch hingehe, ich kann es eh nicht mehr ändern und dann auch noch Qualm mache, also weiß ich nicht, ob man sich selber und auch seinem Reiter damit einen Gefallen tut. Es ist ärgerlich, keine Frage. Sehr ärgerlich sogar. Passiert ja auch nicht alle Tage, dass man eine Prüfung gewonnen hätte, wenn nicht. Ja. Aber es hat es schon immer mal gegeben. Das hat es auch auf viel größerer Bühne gegeben. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, gerade in so einer Situation auch einen Reiter zu unterstützen. Und zu sagen, ich finde es auch schlecht, aber wir machen weiter, Mutter putzen, weitermachen und wir müssen dafür sorgen, dass es eben nicht nochmal passiert.
Ja.
So stelle ich mir das vor. Das ist auch das, womit ich als Pferdebesitzer am besten schlafen könnte. Wenn ich jetzt da einen riesen Stress mit meinem Reiter anfangen würde, dann hätte ich ja selber noch schlaflose Nächte darüber. Also ich persönlich nicht, wie es woanders aussieht, weiß ich nicht. Da gucke ich auch nicht so wahnsinnig hin, weil mir tut dann so eine Situation so leid für alle Beteiligten.
Ja, genau.
Dass ich dann nicht noch hingehe und sage, oh, wie gehen die denn jetzt damit um? Das ist aber mal spannend. Ist ja auch ein bisschen lästig, wenn man dann noch Leute hat, die einem
ja,
dann
das stimmt.
Den Ohren aufstellen. Also da muss schon jeder seinen eigenen Weg finden. Und ich kann nur anderen Pferdebesitzern raten, da entspannt zu bleiben, weil das kann jedem mal passieren. Das ist ja wie wenn man die Tür aufmacht und der Radfahrer muss ausweichen. Hat man Glück gehabt, dass er ausgewichen ist. Wir machen ja alle mal Fehler. Also,
Ja,
und
absolut.
wenn man unseren Reitern, also klar, Profi ist Profi, aber auch im Beruf passieren Fehler. Und dann ist auch immer die Frage, wie geht denn der Chef damit um? Will er motivierte Mitarbeiter oder will er seinen Frust dran auslassen? Also ich glaube, dass das nicht das Feld ist, wo man sich derartig dann verhalten sollte. Ist jetzt mal ganz persönlich meine Meinung.
Ja, aber wenn wir gerade bei einem Rat sind, welchen Rat würdest du denn jemandem geben, der überlegt, ob er ein Vielseitigkeitspferd kauft und damit unterstützt?
Also für ich persönlich würde erstmal in mich selber gehen und gucken, was macht mir am meisten Spaß? Was würde ich als Besitzer, wo wäre mein persönlich emotional größter Benefit? Hätte ich Spaß daran, ein junges Pferd in der Ausbildung zu sehen? Hätte ich Spaß daran, ein vielleicht schon erfahreneres Pferd im oberen Bereich zu sehen? Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ich finde beide Themen richtig gut. Richtig spannend. Also ich finde auch, es gibt nichts Schöneres, als ein Pferd nach einer Winterpause wiederzusehen und man erkennt es kaum, weil es sich so entwickelt hat. Von vierjährig auf fünfjährig ist das ja oft so ein Riesenschritt, den die machen. Und da als Besitzer dran teilzuhaben, könnte ich mir vorstellen, dass das jemandem wertvoller erscheint, als ein Pferd vielleicht auf 2-Sterne-Niveau einzukaufen und dann zu hoffen, dass es irgendwie hinhaut, dass es auch mal über 4 Sterne läuft. Also ich glaube, dass die persönliche Zielsetzung da erstmal eine große Rolle spielen sollte. Danach würde ich gucken, welcher Reiter passt zu meiner Zielsetzung und würde dann mit diesem Reiter in Kontakt treten und würde sagen, okay, dann lass uns mal gucken, ob wir was finden. Und ich würde auch mein Budget im Auge behalten. Das ist natürlich keine Frage.
Klar.
Aber ich glaube, der Ansatz sollte sein, was macht mir als Pferdebesitzer Freude? Denn nichts anderes soll es sein. Geld verdienen tut so gut wie keiner damit. Muss uns schon Spaß machen, sonst haben wir bald keine Lust mehr, ne?
Nee, Spaß machen sollte es. Aber ihr helft ja dann als CBV dabei, oder? Da Pferde auch zu finden, Pferde zu vermitteln, Reiter zu finden.
Ganz genau. Hat auch stattgefunden. Wobei, wir sind jetzt keine Pferdevermarktungsplattform. Geht dann wirklich nur hören, sagen über unsere Kontakte. Wir haben natürlich auch tolle Züchter bei uns, Championatspferdezüchter mit als Mitglieder, wo wir dann auch, wenn ein höherwertiges Pferd gesucht wird, da mal sagen wir, Mensch, melde dich da mal und schau mal, ob da was für dich dabei ist. Da wissen wir, dass Qualität da ist. Also ich glaube schon, also das ist, hat dann schon was von der Kontaktbörse.
Gibt es denn viele Züchter in Deutschland, die wirklich Vielseitigkeitspferde züchten?
Mehr als man meint.
Ja, weil das war nämlich noch eine Frage. Ich denke immer so, okay, bei den ganz großen Stationen oder wie auch immer, das ist ja eigentlich immer Dressur und Springen. Und dann hat man noch mal einen Vererber dabei, sagen wir mal. Aber dass es wirklich jemanden gibt, der...
Also es sind schon überwiegend Privatzüchter und Liebhaber unseres Sports. Das muss man ganz klar sagen. Also es gibt inzwischen Programme von verschiedenen Verbänden auch, die zum Beispiel haben die Westfalen in Ostbevern war im letzten Jahr eine Fohlenschau für blutgeprägte Fohlen. Also es wird auch schon mehr, es wird auch schon organisierter, aber bislang ist das schon auch sehr auf Privatinitiative hinausgelaufen und auch darauf, auf die Zielsetzung, ich möchte gerne ein gutes Vielseitigkeitspferd haben, weil ich früher mal ein gutes Vielseitigkeitspferd hatte, weil ich selber geritten habe, weil ich den Sport toll finde, weil ich finde, dass es die nettesten Menschen im Vielseitigkeitssport sind, was ich unterschreiben würde. Muss ich, ja. Aber ich sag mal, das dürfte auch von Verbands wegen und so auch deutlich mehr Unterstützung noch erfahren. Aber die Hannoveraner sind da unterwegs, die Westfalen sind da unterwegs. Da tut sich schon das eine oder andere zusammen. Und ja, da kann man nur hoffen, dass da auch was draus wird. Und wir sehen das ja selber bei unserem CBV, wie mühsam die Anfänge sind. Auch ein bisschen Zeit geben und die Ohren offen halten und auch da den Kontakt suchen und versuchen zu helfen, so gut wie es eben geht.
jeden Fall. So, wenn du noch eine Sache hättest, die du der Vielseitigkeitsgemeinschaft für 2026 mitgeben darfst, könntest, was wäre es?
Uns allen,
ja.
Uns allen wünsche ich, also in allererster Linie natürlich Gesundheit bei Vierbeinern, bei Zweibeinern, dass wir alle am Ende des Jahres noch gemeinsam zusammen sind. In meinem Alter denkt man so. Aber besonders hoffe ich sehr, dass immer alle viel Freude haben weiterhin an dem Sport, die Erfolge, die sie sich wünschen und dass sie vielleicht auch, wenn es mal nicht so klappt, das Durchhaltevermögen mitbringen und daran denken, wie schön es eigentlich ist, den Sport zu unterstützen und auch in dem Sport in gewisser Weise zu Hause zu sein. Es ist ein Zuhause für viele Leute und das ist was ganz Wichtiges und das sollten wir uns erhalten.
Sehr, sehr schöne Worte. Wir sind nämlich fast am Schluss des Podcasts angekommen. Ich habe noch drei kleine Fragen, die ich quasi jedem stelle am Ende des Podcasts. Die erste Frage ist, was bedeutet Pferdesport für dich?
Pferdesport, immer Teil meines Lebens von Kindesbeinen an bis heute und daran wird sich auch nichts ändern und sei es auch irgendwann wirklich nur noch als Zuschauer, wenn es gar nicht mehr anders geht.
Wenn Kaspara sprechen könnte, was würde sie wohl über dich sagen?
Ich hoffe, sie würde sagen, das ist die, die mir immer Möhren und Äpfel mitbringt. Die Sponsorin. Ich glaube, sie wäre ganz okay mit mir.
Sehr gut. Und welchen Menschen in der Vielseitigkeitswelt sollte ich unbedingt mal in den Podcast einladen?
Das ist schwer.
Ja, ich weiß.
Ich weiß ja nicht, wer alles schon da war. Oh, da hätte ich jetzt von früher noch ein paar mehr gewusst. Was für eine spannende Frage. Bettina war schon bei dir, ne?
Aber ganz lange her, auf jeden Fall. Da haben wir, glaube ich, noch über Ringwood Cockatoo gesprochen.
Also Bettina in ihrer Rolle als aktiven Sprecherin der FEI, das ist ein mega interessanter Austausch, würde ich dann jetzt so sagen. Fantastisch, was sich da bewegt.
Ist ja auch wichtig, dass sich da was bewegt.
Ja, und sie ist wirklich die Stimme der Athleten. Sie setzt sich für die Athleten ein und sie hat da auch so viel gute Resonanz. Die freuen sich und die verlassen sich auf ihre Stimme da bei der FEI und das macht sie toll.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank, liebe Claudia.
Ich bedanke mich dafür, dass ich unsere Idee hier mal präsentieren konnte auf der breiten Basis und freue mich über Anfragen, vielleicht auch einen Anruf oder E-Mail, das ist alles auf der Homepage hinterlegt vom CBV und kann dann sehr, sehr gerne weitere Fragen gerne beantworten.
Das wollte ich ja schon lange mal machen, einen Pferdebesitzer hier ans Mikro holen. Manchmal sind die ja auch etwas scheu und zurückhaltend, deswegen fand ich es jetzt super spannend, Claudia auch in ihrer doppelten Rolle als Talentpool-Patin und gleichzeitig mitwirkende Kraft im CBV zu hören und die Pferdebesitzer und Züchter damit auch in den Vordergrund zu stellen. Ich finde, einiges hat sich ja schon getan, vor allen Dingen auf größeren Turnieren, wo auch Züchter und Besitzer oft genannt werden, also sehe ich zumindest relativ oft auf den Turnieren, oder auch im Fernsehen werden die ja viel eingeblendet. Die Pfleger erhalten ja auch an der Stelle öfter mal die Wertschätzung, aber noch nicht überall. Also schaut mal, da ist es ja wieder, am Ende braucht man ein ganzes Dorf, um ein Pferd mit einem Reiter ganz nach oben zu bringen. Und so viele Menschen stehen da hinter so einem Team. Aber ganz, ganz am Anfang, da steht der Züchter, der das Pferd erstmal denken und auf die Welt holen muss. Und danach meistens der Besitzer, der ja auch finanziell den Boden bereitet. Uns Amateuren ist das ja oft nur ja, so zeitweise bewusst, weil wir die Pferde halt selber finanzieren. Und das ist oft schon schwer genug. Also danke an den CBV für euer Engagement in dem Bereich und auch für die Unterstützung der Podcast-Folge, beziehungsweise danke an Claudia, dass sie uns da so viel Input und spannende Infos geliefert hat. Wenn ihr selbst Besitzer eines Vielseitigkeitspferdes seid oder euch für den Sport hinter den Kulissen engagieren möchtet oder auch Züchter seid, dann schaut doch unbedingt mal, was der CBV bewegt. Es geht um Vernetzung, um Wertschätzung und um die gemeinsame Zukunft unseres Sports. Und 90 Euro Jahresbeitrag sind, glaube ich, wirklich ein sehr faires Angebot. Schaut unbedingt mal vorbei unter cbv-vielseitigkeit.de. Die Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Was kommt als nächstes? Ja, ich finde, es wird mal wieder Zeit, meinen Co-Host ans Mikro zu holen. Anna Sima ist mal wieder dran, aber 100% versprechen kann ich euch das nicht, weil ich noch keinen Termin mit ihr habe. Aber ich weiß, sie ist ja schon die ersten Turniere geritten und bestimmt steht auch schon die erste Turnierplanung im Kalender. Vielleicht will sie aber auch über was ganz anderes sprechen. Wir werden mal schauen, was es wird. Denn mit Anna bleibt's ja immer spannend. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich riesig über eine Bewertung in eurer Podcast-App. Das hilft, dass noch mehr Pferdesportfans diesen Podcast auch entdecken. Folgt mir auch gerne auf Instagram, um keine Neuigkeit zu verpassen. Bevor wir zum Ende kommen, der Podcast bleibt natürlich kostenlos und das soll auch so bleiben. Wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, könnt ihr mir gerne über PayPal an podcast@julis-eventa.de einen virtuellen Kaffee oder eine Möhre für die Pferde spendieren. Jeder Euro hilft und zeigt mir, was euch der Podcast bedeutet. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Vielen, vielen Dank und auch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wie immer am Donnerstag, stay tuned.
Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.